ARD.
Here's what happened last week. Caro said to Miguel.
Ein weiteres Update gibt es, ein ganz besonderes, ein freudiges.
And she meant an update about the holy millennial. So Caro and Miguel made a new trainer.
Heiliger Millennial.
Then Miguel closed his tabs about Lockdown 2, which we all remembered, but almost forgot Ben Becker when he said live at Bild TV.
Wir sind ja nicht dumm, wir müssen uns gerne haben.
So we all thought.
Hä? Okay.
But then Caro closed her tabs on the Glee Curse, which was dazzling, but also.
Bisschen wronge, ich sag's gleich.
Oh, and also they sang along to a song by Timson, who was to Helgoland, the Dome and the Dumb, but never on Instagram. Miguel and Caro thought his name is Timson von hier, when it really is just Timson, so they got that wrong. And that's what you missed on Too Many Tabs!
Mein Name ist Miguel Rubitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Disneyland Ride It's a Small World.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Simlish. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs, too many tabs, too many tabs. Herzlich willkommen in der ARD Audiothek bei eurem Podcast Too Many Tabs, der Podcast, von dem immer alle sagen,
ich wusste gar nicht, dass der NDR so cool ist. So cool, viel cooler als YouTube.
Das sagen die Leute wohl.
So ist es. So cool sind wir. Wir schließen hier jede Woche nämlich unsere offenen Tabs, besprechen die. Ihr seid dabei und das machen wir heute auch.
Schöner geht's ja nicht.
Ich komme ja immer hier an einer großen Waschanlage vorbei auf dem Weg ins Studio und immer frage ich mich, woran erinnert mich der Geruch? Und heute hatte ich einen Geistesblitz. Wasabi.
Also die Waschstraße riecht nach Wasabi.
Die riecht nach Wasabi.
Ist ja interessant, da musst du mir unbedingt mal die ganze Geschichte
erzählen.
Das
ist so eine Alltagsbeobachtung von mir.
Ja.
Hast du auch eine Alltagsbeobachtung?
Alltagsbeobachtung nicht, aber ich könnte eine Bahnanekdote beisteuern. Das ist ja im Podcast auch sehr beliebt. Ich
das bin müssen wir am Anfang machen. Eine schlaue Alltagsbeobachtung und eine Bahngeschichte. Bitte.
Und auch gut ist, wenn man so Träume nacherzählt im Podcast nochmal.
Das
mag ich auch besonders
gerne.
Ja. Also eine Bahnanekdote. Ich komme tatsächlich gerade aus der Bahn, bin frisch aus Hamburg angereist, hatte einen Dreh, war sehr müde und habe wieder mal etwas Doofes gesagt.
Ach.
Haben wir hier im Podcast schon öfters mal besprochen, dass wenn ich dann so ein bisschen müde bin und in so Smalltalk-Situationen, wenn man nicht so richtig weiß, wie man sich verhalten soll, wenn zum Beispiel eine Stille entsteht, dass ich die sehr schnell, manchmal zu schnell, füllen möchte.
Und dann kommt was Dummes raus.
Ja.
Wie zum Beispiel, als wir in Wien waren, nach unserer Podcast-Tour, wo du im Restaurant Kartoffelsalat bestellt hast. Und als die Kellnerin dir dann bestätigt hat, dass der vegan ist, hast du gesagt, ja gut, dann fahren wir so weiter.
Ja, genau. Danke, dass du es nochmal erwähnt hast.
Ja.
So in etwa war das auch. Ich war wieder sehr müde, kam wie gesagt vom Dreh, saß in der Bahn und hatte Earpods drin, hab Musik gehört und dann purzelte mir einer dieser Earpods aus meinem Ohr und landete irgendwo auf dem Boden. Ich habe nicht gesehen, wo. Ich bin rumgekrabbelt, hab da in meinem Fußbereich rumgekrabbelt, wie man es kennt. Plötzlich war dieser Earpod weg. Dann meldete sich eine Stimme vom Sitz hinter mir. Eine nette ältere Dame hat gesagt, der ist hier, aber ich kann den nicht erreichen, denn ich habe einen Krampf im Fuß.
Oh, süß.
Ja, erstmal sehr nett. Mir wurde Bescheid gesagt, bin ich aufgestanden, musste mich dann aber sehr ungelenk zwischen den Füßen eben dieser Dame bewegen, um an meinen Earpod zu gelangen.
Bist dann hinten rum?
Bin dann hinten rum, bin aufgestanden, zu ihrem Sitz gelaufen und hab dann zwischen ihren Füßen meinen Earpod gesucht und auch gefunden. Und dachte dann, ja, jetzt war jetzt irgendwie, fühlte sich das so intim an, man hatte jetzt diese Interaktion, da wollte ich jetzt nicht nur kaltblütig einfach meinen Earpod nehmen und dann mich wieder auf meinen Platz setzen, sondern ich wollte noch so eine sympathische kleine Interaktion, so als ein kleines Dankeschön geben und wusste aber nicht so richtig, was ich jetzt sagen soll und schaute sie an, sie schaute mich an und ich sagte, ja, und wie geht's dem Krampf? Was mit das Hohlste ist, was man sagen kann in dieser Situation.
Bestimmt in dieser kurzen Zeit jetzt nicht besser.
Ja, es waren 3 Sekunden in der Zwischenzeit vergangen. Wahrscheinlich ging es dem Krampf nicht gut. Und das hat sie dann auch gesagt. Sie hat gesagt, naja, schlecht. Und damit war das beendet. Ich dachte, ja, dann hoffe ich, dass es demnächst besser wird.
Da kann man das Gespräch auch nicht weiterführen, weil man kann ja jetzt nicht helfen.
Nee. Ich konnte nicht helfen, habe nur gesagt, naja, dann gute Besserung, habe mich hingesetzt. Das war mir dann ein bisschen peinlich, aber naja, gut.
Haben alle mitbekommen, wie geht's dem Krampf?
Ja, ja, natürlich, alle im Abteil.
Naja, war doch nett gemeint.
Es war nett gemeint, aber es war jetzt nicht eine Sternstunde.
Keine Sternstunde, aber ach, Schwamm drüber.
Schwamm drüber, das ist jetzt genau die Energy, mit der wir hier in den Podcast starten. Caro, was hast du uns denn mitgebracht heute?
Sul, Sul, komm uns Nala.
Ja, Ich habe ja wohl schon jetzt im Intro gehört, dass es heute um Simlish geht. Da sage ich direkt vorneweg, kenne ich mich nicht wirklich mit aus.
Oh, Shibu.
Ich habe Sims nie gespielt. Ich weiß, wie es aussieht in etwa und ich weiß, dass sie diese eigene Sprache haben,
ja,
die du jetzt auch gerade schon, nehme ich an, mir dich unterhalten wolltest. Was hieß es genau? Heißt
Hallo,
es,
wie geht's, habe ich gefragt.
Und wie geht's dem Krampf?
Wie geht's im Krampf, hieß das auf Simlish. Auf Simlish. Genau. Ich habe heute Tabs mitgebracht zu Simlish, der Sprache von den Sims. Das sind bei mir sehr longtime offene Tabs und wurde sich auch schon vielfach aus der Community gewünscht, weil dieses Universum einfach sehr beliebt ist. Ich weiß von dir, dass du gar nicht drin bist bei Sims. Ne? Hast du es nie gespielt?
Ich habe das nie gespielt. Ich weiß in etwa, dass man da selber so Häuser bauen kann, Menschen designen kann und dann einfach deren Leben lebt und dann im besten Fall die dann auch so einmauert und verhungern lässt, wenn man irgendwie ein diabolisches Kind ist vom Rechner oder auch ertränken lässt und die können auch bumsen unter der Decke, das weiß ich auch. Haustiere, also es ist einfach so ein Leben, was man dann aufbauen kann.
Ja, genau. Also ich habe da wirklich Stunden über Stunden meiner Lebenszeit damit verbracht, sowohl in meiner Kindheit als auch heute ab und an noch, da das Leben von eben diesen Figuren zu spielen.
Es ist ein Happy Place für ganz viele Leute.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, natürlich habe auch ich Leitern aus Pools rausgenommen, damit die Eltern ertrinken, damit die Teenager dann alleine leben können in dem Haus.
Ah, ja klar.
Das war bei mir der Hintergrund.
Für die Teenager.
Ja, ich wollte, dass das so
Highlife.
Ich wollte so Teenager außer Kontrolle halt spielen und du musstest die Eltern dann umbringen, weil du konntest sie nicht ausziehen lassen, solange Minderjährige im Haus sind. Ne, also es war jetzt nichts Sadistisches.
Nee, das hatte schon, also es hatte bei dir Storytelling-Gründe.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Und es war halt irgendwie cool, wenn der Tod kam. Da kam so ein Sensemann.
Ach so, die sind nicht einfach gestorben.
Nee, es gab halt den Poolweg, dann einmauern, dann sind die so ein bisschen verrückt geworden und gestorben. Du konntest die verhungern lassen, theoretisch. Und bei einem Brand umkommen lassen, wenn du nämlich Billo-Sachen in die Küche verbaut hast. Und kein Rauchmelder.
Mhm.
Und dann kommt nämlich,
wenn
es keinen Ausweg gibt, dann kommt nämlich der Gevatter Tod in Form eines Sensemanns mit Sense und Kapuze und holt die ab.
Den google ich mal nebenbei, wie der ausgesehen hat. Sensemann.
Sims.
Hm? Ah ja, okay. Ja, aber der hat auch so Ketten um sich und der ist ein bisschen, also es ist nicht einfach ein normaler Sensemann, sondern der ist schon irgendwie mehr designed. Der hat eine ganze Kutte.
Ja.
Interessant, okay. Ja, den habe ich zum Beispiel noch nie gesehen.
Auf jeden Fall gibt es das Spiel schon seit 2000. Der erste Teil kam vor 25 Jahren raus.
Mhm.
Muss man, glaube ich, auch niemandem erklären. Es ist eine Lebenssimulation. Also man spielt das Leben einer Figur oder einer ganzen Familie oder einem Haushalt durch. Man erstellt die Charaktere, die Häuser, besorgt den Jobs, lässt die Kinder zeugen, Freunde finden, erfolgreich werden oder eben verhungern, wenn man keinen Kühlschrank kauft. Und die Figuren, die man spielt, das sind eben die Sims. Und 2000, als die rauskamen, war das ein Riesenerfolg. Noch größer dann 2004, als die Sims 2 kam. Da wurden in den ersten 7 Tagen nach Verkaufsstart weltweit über 1 Million Exemplare direkt verkauft. Dann kam noch die Sims 3 und die Sims 4. Das ist das aktuellste Spiel. Das ist 2014 erschienen. Und dazu natürlich jeweils viele, viele Erweiterungspacks, die man dann dazu kaufen konnte. Irgendwie Haustiere oder Rockstars oder Urlaub oder Uni, Schlag mich tot. Und von denen immer noch regelmäßig neue erscheinen. Die Sims wurden, habe ich nochmal gelesen, von Medienpädagoginnen mit dem Gütesiegel pädagogisch wertvoll und dem Label Kreativität ausgezeichnet. Guck, es ist eben nicht nur stumpfes Darumspielen, es ist pädagogisch wertvoll und es werden immer mehr Leute, die das spielen. Also das hört nicht auf.
Interessant.
Es gab eine Meldung hier von 2023, jetzt weiß ich nicht, ob das noch top aktuell ist, da haben die Zahlen gezeigt, noch nie gab es mehr Sims-Spieler. Über 70 Millionen Spieler. So erfolgreich wie nie zuvor. Lag vielleicht daran, dass die auch teilweise kostenlos das zur Verfügung gestellt haben, die Basisversion. Und es gehört mittlerweile zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten. 200 Millionen Mal.
Aber man hat dann immer nur seinen eigenen Kosmos. Also man kann jetzt nicht die Spiele verbinden. Wenn ich jetzt hier eine Familie aufbaue in einem Haus, kann die nicht deine zum Beispiel besuchen.
Ich meine, es gibt auch so Online-Sachen, wo man irgendwie so sich connecten kann, aber da bin ich überhaupt nicht drin, weil ich spiele immer nur die Offline-Variante mit meinem eigenen Kosmos, mit den Familien, die ich da aufgebaut habe. Du kannst in deiner eigenen Nachbarschaft switchen zwischen Grundstücken und Familien.
Ja.
Es gibt auch Apps, da kann ich mir vorstellen, dass das auch so Multiplayer-Online-mäßig funktioniert. Da bin ich aber nicht drin. Da müssen dann andere Sims-Experten dann sich nochmal melden. Mhm.
Und diesen grünen Smaragd auf dem Kopf, hat den da jeder oder sind das so special?
Nee, den hat jeder, den hat jeder Sim. Mensch.
Jeder Sim. Das sind keine Menschen, das sind Sims.
Sims. Sims. Sims. Sims. Sims. Sims. Sims. Ein Sim, ja, zwei Sims.
Sims. Mhm.
Und die du gerade spielst, die haben den Dings überm Kopf, den grünen.
Ah, okay.
Und wenn die bumsen, dann wackelt er so, weil die so eine gute Zeit haben.
Das ist doch schön, da freuen wir uns alle.
Also der letzte Teil, Sims 4, ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Und es ist irgendwie so krass und auch besonders, dass sich ausgerechnet dieses Spiel so hartnäckig hält und immer noch so beliebt ist. Also von all den ultra krassen, fantasievollen, adrenalingeladenen Spielen, die man so spielen kann, um seinem Alltag zu entfliehen, ist ausgerechnet ein Spiel mit am erfolgreichsten, wo man einfach nur Alltag nachspielt, also einfach Leben spielt, einfach Existenz. Und natürlich auch, was ich persönlich immer am allerbesten fand, Häuser bauen. Da kann man auch, kann ich sehr empfehlen, nochmal ins Rabbit Hole fallen, auf YouTube, wo man sich so Speedbuilds anschauen kann von extrem begabten Leuten, die also architektonisch extrem anspruchsvolle Gebäude dahin zimmern in kurzer Zeit. Finde ich sehr faszinierend und auch sehr entspannt. Also Riesentipp, wenn ihr mal irgendwie runterkommen wollt, schaut euch an, wie die Profis Häuser bauen auf YouTube. Weitere Charakteristika von diesen Spielen ist natürlich auch, wie sehr die da ins Detail gehen, sehr liebevolle Details, die da eingebaut wurden. Es gab tatsächlich mal einen mysteriösen Virus, der umgegangen ist.
Aha.
In diesem Spiel. Und es sind auf mysteriöse Weise plötzlich viele Sims krank geworden, scheinbar ohne Grund. Und das war dann irgendwie in der Community ein Thema.
Aber nur in der Online-Version oder auch in der Offline-Version?
In dem Spiel. War das durch ein neues Erweiterungspack, war das, glaube ich.
Die haben ja quasi sowieso Corona entwickelt.
Ja, die hatten im Prinzip eine Pandemie. Der Virus hat sich auch ausgebreitet. Die Leute haben dann überlegt, was könnte der Grund sein.
Ist ja abgefahren.
Und da kam raus, es lag an den Meerschweinchen. Es gab da Haustiere, Meerschweinchen, die haben das übertragen und es war ansteckend. Also eine Zoonose wie Corona in dem Spiel.
Das ist ja wirklich.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich jetzt mal nachgelesen, als ich so Sim-Fun-Facts durchgegangen bin. Also so kleine Gimmicks bauen die da gerne ein. Die sind da sehr detailverliebt, was mir richtig gut gefällt. Und was auch ein sehr wichtiges Detail ist und sehr iconic für diese Spielreihe, ist die Sprache, die die Sims sprechen, Simlish.
Ha, Deyul Sibda.
Ha. Damson New?
Fuma Yibs.
Also dieses Kauderwelsch ist jetzt Simlish.
Das ist Simlish, genau. Die Sprache, die extra für das Spiel Die Sims entwickelt wurde, weil nämlich Will Wright, der Spielentwickler, die Idee dahinter war, naja, wenn wir jetzt das alles auf Englisch einsprechen lassen, so vorgefertigte Sätze, dann ist das extrem repetitiv. Wenn du da mehrere Stunden in diesem Spiel verbringst und die sagen immer die gleichen Sätze,
dann geht es einem irgendwann auf den Geist.
Geht einem irgendwann auf den Wecker. Und wenn es dann auf Deutsch übersetzt ist und auf Hindi und auf Finnisch und so, ist ja egal.
Ja.
Solange du da immer einen bestehenden, du kannst ja nur so und so viel quasi aufnehmen, wenn du dann ein bestehendes Modbuch quasi hast, aus dem immer dieselben Sachen kommen, das wird irgendwann langweilig und entzaubert dieses Spiel. Das finde ich total die gute Erkenntnis.
Ja, diese Erkenntnis, die hatte ich schon mit 8 Jahren, weil da hatte ich nämlich ein Computerspiel, was extrem genervt hat. Meine Oma hatte ein Spiel, das war ein Puzzle, ein Pumuckl-Puzzle. Musste man unterschiedliche Pumuckl zusammenpuzzeln und immer wenn ein Teil nicht gepasst hat, kam in einer sehr lauten, nervtötenden Pumuckl-Stimme: "Passt nicht!" Immer wieder. Und ich stand davor mit mehreren Puzzleteilen und bei jedem einzelnen Versuch: "Passt nicht! Passt nicht! Passt nicht!" Irgendwann
also
sind wir alle durchgedreht.
Man braucht ja sehr, sehr viele Versuche beim Puzzle.
Und es war immer wieder das gleiche: "Passt nicht!" Und wenn es gepasst hat:
Der hat jedes Teil kommentiert.
Ja.
Also du hast es richtig gemacht, hat er sofort gesagt, passt.
Ja.
Passt. Passt nicht.
Das hat mich immer noch im Kopf ganz tief verankert irgendwo im Unterbewusstsein. Dieser Pumuckl-Sound.
Aber das ist ein Ding, ne? Mit diesen Kindercomputerspielen, wo sich nicht so viel, da wird nicht so viel jetzt Aufwand betrieben, da irgendwie eine Vielzahl von Konversationen und sowas aufzunehmen. Da gibt's immer so 5 Sachen, die da abgefeuert wurden.
Ja.
Ich hatte ein Wilde Hühner-Computerspiel als Kind. Und dann war da eine Stelle, wo man mit Melli von den Wilden Hühnern so ein Fahrradrennen fahren musste, um so Schlaglöcher rum. Und habe ich mit meinen Geschwistern immer extra die Melli in die Schlaglöcher fallen lassen. Weil immer, wenn die dann hingefallen ist, hat die gerufen: "Huh!"
Das ist auch nicht schlecht.
Und dann immer:
"Huh! Huh! 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 Huh!" Bei Temple Run erinnere ich auch noch immer diese:
"Huh! Huh! 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 Huh!" Naja.
Passt nicht!
Auf jeden Fall, das wollten die vermeiden bei den Sims. Ja, die haben halt sich gedacht, die Leute, die verbringen hier Stunden um Stunden in unserer Welt, die soll irgendwie, sollen die sich echt anfühlen. Das soll nicht immer dasselbe sein, diese selben abgeschmackten Floskeln, die sich da die Sims um die Ohren hauen. Nein, das machen wir anders. Weil er nämlich auch gesagt hat, na, wir wollen das Spiel auch für die Ewigkeit machen. Und es soll über lange Zeit geschätzt werden können. Und
Sachen, das war schon der Plan.
Ja, und Sachen sind ja auch veraltet irgendwann.
Ja.
Das ist so untouchable, weil es bedeutet nichts.
Ja.
Das ist irgendwie eine gute Idee.
Ich finde es krass, dass die sich das gedacht haben, dass es bisher tatsächlich funktioniert. Mhm. Wie du ja vorhin gesagt hast, das Spiel hält sich ja jetzt schon über Jahrzehnte.
Deswegen haben sie sich überlegt, wir brauchen eine eigene Sprache. Wie gehen wir das an? Und da haben sie erstmal experimentiert mit Fremdsprachen. Also sie haben Ukrainisch und Navajo ausprobiert, eine indigene Sprache aus Nordamerika. Und ich meine auch mit Estnisch. Da haben sie irgendwie versucht, ob, wenn man eine ganz fremde Sprache nimmt oder einzelne Aspekte daraus und das verbindet, ob das nicht irgendwie eine gute Idee ist. Das sind Sprachen, die klingen interessant in den Ohren der Spielemacher und haben das ausprobiert, haben dann aber gemerkt, nee, das ist es irgendwie auch nicht, weil der Sprechfluss so ganz anders war, bei zum Beispiel einer slawischen Sprache oder auch bei Navajo. Sie haben es ausprobiert im Studio mit einem Sprecher, der dann diese Sätze bekommen hat. Sprich die mal so, wie du die liest.
Ah.
Natürlich hatte er dann einen englischen Akzent auch. Aber die Sprache an sich hat nicht gepasst zu diesem englischen Flow. Mhm.
Also da sind dann neue Worte entstanden, neue Worte, neuer Singsang, eine neue Art Dialekt, eigentlich eine gesamte neue Sprache.
Das war erst die Idee. Dann haben sie aber gemerkt, das eignet sich nicht richtig dafür, diese Sprachen, und haben den Voice Actor improvisieren lassen. So hat er es quasi irgendwie nacherzählt. Sie haben dann weiter experimentiert noch mit einer Pidgin-Version von Swahili und Cherokee, aber auch das war es irgendwie noch nicht. Sie haben irgendwie wirklich verschiedene Sprachfamilien irgendwie ausprobiert und haben sich irgendwie überlegt, wie kriegen wir das gelöst? Das muss irgendwie, muss was rüberkommen, was alle irgendwie verstehen, und haben dann ihn improvisieren lassen in dieser Kabine mit Kauderwelsch, der in irgendeiner Form klingt wie eine Sprache.
Mhm.
Ein bisschen wie Englisch. Weil es ist ja immer so ein bisschen sablabadu, bashubadabadab.
Ja, so wie wenn man ein Kind ist und versucht Songs auf Englisch mitzusingen. Ja.
Exakt das. Und es ist so ein bisschen auch wie Babys sprechen. Also
ja.
Du hast das Gefühl, die wollen dir irgendwas transportieren, aber können es nicht. Und das war exakt die Idee
dahinter.
Also die Emotionen kommen irgendwie an, aber es ist nur blu-blu-de-gaba.
Ja, blu-blu-de-gaga.
Irgendwie hat das Magie ausgelöst im Raum. Als er da vor sich hin gekauderwelscht hat, haben sie ihm noch eine weibliche Kollegin zur Seite gestellt in dieses Studio. Und die beiden haben sich da wohl so ein bisschen reingesteigert und sind dann die offiziellen Simlish-SprecherInnen geworden und haben mehrere Stunden am Stück in dieser Kabine gestanden und miteinander Kauderwelsch geredet und versucht, Emotionen zu transportieren. Und es gibt so ganz altes Material von diesem Voice-Acting im Studio. Hier so ein alter Clip von 2001. Also, auch ein bisschen dumm gegangen, so vom Gefühl her in dieser Kabine. Und da kam aber was bei rum. Am Ende klingt es jetzt, ich habe gelesen, wie ein Midwestern-Latin-Hybrid. Und morphologisch eher wie Babysprache als Englisch. Also es ist irgendeine wirklich Fantasiesprache.
Ja, also und das wurde auch improvisiert. Also es wurden sich jetzt nicht Vokabeln ausgedacht mit Worten, die dann übersetzt wurden. Wie bei Klingonisch ist es ja, glaube ich, zum Beispiel.
Genau, da komme ich gleich noch zu.
Ah, okay, dann will ich gar nicht viel vorwegnehmen.
Es war ein bisschen eine Mischung. Also sie haben zum Beispiel bei diesem, manches dann festgelegt. Also dieses Sul-Sul, das haben sie quasi gebaut aus Silben. Weil das klingt irgendwie gut als Begrüßung und Verabschiedung. Manche Wörter haben sich dann quasi so festgesetzt. Die heißen immer dasselbe. Es gibt schon so ein kleines Vokabular, was man sich da zusammensuchen kann, aber nicht das Offizielle. Also es ist viel Impro im Prinzip gewesen bei der Entstehung dieser Sprache. Und natürlich gibt es dazu sprachwissenschaftliche Untersuchungen und Essays, die da irgendwie Phonetik untersuchen und so weiter und so fort. Zum Beispiel wu oder wu ist dann Englisch du. A kann als ich verstanden werden. Also zum Beispiel Ashanoob ist, ich sollte es wissen. Also so manche Sätze kann man sich dann so herleiten.
Mhm.
Ich habe es gerade schon gesagt, manche Simlish-Wörter kennt man einfach inzwischen. Ne? Die kennst du dann, wenn du da unterwegs bist. Nubu, Baby, Fiblia, Feuer. Solche Sachen. Also es klingt irgendwie alles so ein bisschen wie Wörter, die man meint zu kennen. Und das ist auch so ein bisschen die Magie dahinter. Und es ist eben nicht so, dass hier eine komplette Sprache erfunden wurde. Das habe ich nämlich extra nochmal nachgeschaut, Thema Klingonisch. Es gibt kein offizielles Vokabular, keine Grammatik in dem Sinne. Also du kannst dir jetzt nicht...
Es gibt kein Hishi, it, das Esmus mit.
Das gibt's nicht, aber du kannst dir die häufigsten Redewendungen anschauen. Zum Beispiel, Boob is not, ich mag dich nicht. Oder... Umi Puba, ich bin schwanger.
Oder, das ist die schönste Art und Weise, jemandem zu sagen, dass man schwanger ist.
Oder Wabadabadu, ich brenne.
Ah, okay.
Ne, wenn du da ein Feuer gelegt hast in der. In
dann
der,
sagt man Wabadabadu.
Wabadabadu. Jadozi, das liebe ich. Garsha, that's funny. Blursh, Meshalu Blursh. Ich muss durch.
Ach, ich weiß nicht, irgendwie schäme ich mich dabei, wenn ich das höre und mir vorstelle.
Weißt du, was du dir denkst? Ooh, grovel.
Ja, das heißt, das denke ich mir wohl.
Ooh, grovel.
Was heißt das? Ich schäme mich, denk, heißt das?
Ooh, gross.
Ooh, grovel.
Ooh, grovel. Ja, und dann gibt es dann Foren, wo Leute das zusammensammeln und sich irgendwie so ein Vokabular aneignen. Es gibt auch Simlish-Kurse im Internet, wo du dann diese Floskeln lernst.
Natürlich.
Aber eben keine richtige Sprache, wo du jetzt mit einer Grammatik 1:1 übersetzen könntest. Und da bin ich nämlich nochmal ein kleines Rabbit Hole gefallen zu diesen Sprachen. Und ich bin ja eh ein großer Sprachenfan, habe ja auch schon einige mal gelernt.
Das stimmt. One thing about Caro Worps, sie kann sehr viele Sprachen sprechen und ist großer Sprachfan. Du bist natürlich zu bescheiden, das selber zu sagen, deswegen sag ich es natürlich, 7 Sprachen, Deutsch mit einberechnet, wenn ich richtig liege.
Ja,
stimmt das?
Wenn du Deutsch rauslässt, 6 Sprachen.
Ja, Deutsch mit einberechnet, 7. Welche sind die anderen nochmal? Also Englisch?
Französisch, Spanisch, Italienisch,
boah.
Latein.
Fließend alles? Latein?
Latein nicht fließend. Hab ich halt Latinum. Ah ja, okay. Und Quechua, auch nicht fließend. Das ist so eine indigene Sprache aus den Anden.
Und wann lernst du die? Also als du in den Anden warst, hast du das gesprochen?
Nee, in der Uni.
Ah, okay.
Nee, gesprochen habe ich das an, also
als du in den Anden
live
warst?
Nee, nie live.
Nicht angewandt.
Nee.
Was hast du da gesprochen in den Anden? Englisch.
Spanisch.
Und Simlish kannst du aber nicht.
Da kann ich ja, wie gesagt, nur...
Peinlich.
Ufibilei, ich habe Hunger.
Peinlich. Nur 7 Sprachen finde ich peinlich. Das wären 8, da hätte ich ein bisschen Respekt, aber so...
Naja, Thema Sprachen. Es gibt eben mehrere von solchen konstruierten Sprachen, also Sprachen, die nicht natürlich entstanden sind, sondern zu bestimmten Zwecken neu entwickelt und erschaffen wurden. Es gibt ja andere Sprachen, wo das durchaus jetzt anders als bei Sims so ist, dass die in sich komplett funktionieren, was super beeindruckend ist. Es gibt zum Beispiel Plansprachen wie Esperanto, was mal so als Welthilfssprache konstruiert wurde zur internationalen Verständigung. Es gibt Geheimsprachen, aber es gibt eben auch fiktionale Sprachen, die für Fantasy-Universen geschaffen wurden und die als fiktionale Sprachen ein vollständiges Vokabular besitzen und Regeln und Syntax und Grammatik. Und es ist eben nicht gewachsen, sondern hat sich eine Person hingesetzt und so eine Sprache komplett angelegt. Das finde ich ultra faszinierend. Mhm. Sehr berühmtes Beispiel, J.R.R. Tolkien mit den Elbensprachen, die es gibt bei Herr der Ringe. Ich bin nicht richtig tief drin im Universum, deswegen will ich da mich nicht anlegen mit Herr der Ringe-Ultras. Aber da war es wohl so, dass es erst die Sprache gab. Und dann hat er sich drumherum Mittelerde und dieses ganze Universum richtig
das
ausgedacht.
Das ist wirklich so abgefahren.
Sprachfreak oder auch zum Beispiel Klingonisch. Das ist sogar eine offiziell anerkannte Sprache mit eigenem ISO-Code. Den hat jede Sprache, die offiziell ist. Bei Star Trek kennt man auch. Sehr
das können auch sehr viele Leute sprechen.
Das können Leute lernen und sprechen.
Ja.
Mandalorianisch bei Star Wars gibt es wohl auch. Und bei Game of Thrones auch berühmte Beispiele Dothrakisch und Valyrisch, wo es auch Syntax und Übersetzungen und so weiter gibt. Finde ich super, super spannend und ich habe Bock, jetzt eine Sprache zu erfinden.
Weißt du, ich habe gerade genau das Gegenteil gedacht. Das ist wirklich interessant, weil ich dachte, jetzt nochmal den Effort aufbringen, jetzt wo das quasi einmal schon mehrfach gemacht wurde, wie viele Sprachen, Fantasy-Sprachen will man noch machen, da wird man doch immer sagen, ha, wie Klingonisch, ah, wie Elbisch.
Ja, vielleicht. Aber irgendwie finde ich das spannend.
Das ist natürlich beeindruckend, aber jetzt so die 7. Sprache erfinden für so Fantasy-Character, I don't know.
Zurück zu den Sims. Also es ist keine in sich perfekt funktionierende Sprache und es hält sich irgendwie hartnäckig so ein bisschen dieses Gerücht, dass das aus Navajo und aus Ukrainisch besteht und aus Portugiesisch und Finnisch und weiß ich nicht. Natürlich gibt es da irgendwie Anlehnungen, Inspirationen, aber es ist gibberish. Es ist komplettes Kauderwelsch, was so ein bisschen klingt wie der Flow von Englisch. Und man kann sich da einzelne Phrasen irgendwie merken, aber das war's. Was aber ein absolutes Simlish-Highlight ist und eine große Empfehlung, wer es noch nicht kennt, ist das hier.
It would be great for players to hear popular artists doing a song, their songs in Simlish, and bring some of their world into the Sims games.
Today I recorded a song in Simlish and it was amazing. I recorded my song Manos al Aire, which is normally in Spanish, so recording it in another language in Simlish was really, really fun. No, piquerniste
es el que trove. Nelly Furtado hat in Simlish gesungen?
Ja, sie hat ihren Song nochmal in Simlish aufgenommen.
Hammer.
Hi, I'm here to record my song in Simlish. Da haben die Spielemacherinnen sich überlegt, bekannte Popsongs auf Simlish zu übersetzen, in Anführungszeichen, und von KünstlerInnen neu aufnehmen zu lassen, um dann in den Spielen stattzufinden. Also in diesen Erweiterungspacks, wenn du das Radio anmachst. Das ist eine gute Idee. Eine extrem gute Idee. Und ein wiederkehrender Charakter in unserem Podcast hat auch einige Songs auf Simlish aufgenommen. Pass auf. Yarmi Denzel Table Doops, Ibi Duke Mimi Shoops, Hippie Kipsy Upper Goop. Yarmi Denzel Table Doops, Ibi Duke Mimi Shoops, Hipsy Kiki Waka Whoop, Waka Waka Whoop.
Schade, dass sie das nicht im Weltall gesungen hat.
Ja, das habe ich auch gedacht.
What a wonderful world auf Simlish.
Oder sie hätte natürlich auch sowas singen können wie Doba. Doba, we bleach up the world, da, lo, chi.
Doba, we bleach up the world, in the lo, chi. Doba.
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 Ich kann gar nicht aufhören. Es gibt so viele Songs auf Simlish. Es gibt Natasha Bedingfield Songs, Lily Allen, Depeche Mode, Toni Braxton, Nelly. Es gibt Hot in Here auf Simlish. Also die achten ein bisschen drauf, dass das so ein bisschen ähnlich klingt phonetisch wie der Song. Das ist ein bisschen gemogelt natürlich, wenn man so will. Aber ein extrem schlauer Marketing-Gag und sehr funny, weil es gibt wirklich auf YouTube sehr, sehr viele Songs auf Simlish. Auch zum Beispiel den hier. Krass, oder?
Ach, also die machen das auch immer noch.
Ja, das war ein Gag, das war Baller auf Englisch, aber ich finde, das klingt genau wie Simlish.
Hast du mich angeschmiert? Ich hab's dir geglaubt. Du hast mich voll in die Falle gelockt. Voll gemein.
Jetzt das ist mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, war, das ist doch Simlish. Naja, die Causa Abo und Tinne haben wir letzte Woche schon zur Genüge gesprochen. Ich lasse euch jetzt mal mit der Empfehlung zurück, diese Popsongs auf Simlish nachzuhören und komme jetzt mal hier raus aus meinen Tabs und hoffe, ich habe hier alle nochmal mit ins Nostalgie-Rabbit-Hole gerissen.
Ich muss hier heute mal ein paar Fakten und überschüssiges Wissen zu einer langjährigen Obsession von mir abladen. Caro kann das bestätigen, weil ich sie schon seit vielen Jahren privat mit meinem heutigen Thema Vollquatsche, Vollsülze, Nerve, möchte ich fast sagen. Und zwar geht es um meine Lieblingsbahn in Disneyland, It's a Small World.
Ja, da erzählst du viel von. Da hast du mir viel damit in den Ohren gelegen. Mhm. Die muss man gesehen haben, hast du gesagt. Man glaubt es nicht, hast du gesagt. Und sind wir nach Disneyland tatsächlich gefahren. Paris mit dem ganzen Team vom ZDF-Magazin Royal. Das war so 21, 22.
Ja, im Sommer.
Dann kamen wir da an und ich konnte es dann kaum erwarten, dann diese Bahn zu sehen. Und dann war die gesperrt.
Ja, die war geschlossen in der Zeit, wo wir da waren. Was für eine Frechheit. Und ich wollte unbedingt hier die mal zeigen, weil die wirklich, wirklich abgefahren und cursed ist. Seit Jahren lässt mich diese Bahn nicht los. Und ich hoffe, dass, wenn ich das hier alles hier im Podcast geparkt habe, endlich Frieden finden kann und abschließen kann mit dieser Bahn. Dafür ist ja Too Many Tabs schließlich gemacht, dass wir mal so richtig Browserverlauf, Hygiene betreiben können. Und damit das dann alles nicht immer im Gehirn rumfliegt. Weil in meinem Verlauf tummeln sich ja immer viele Video-Essays mit Hintergrundinformationen zu Themenparks, besonders gerne zu allen Disney-Parks. Da kann man nämlich wirklich zu sämtlichen Fahrten und Phasen, die diese Parks über die Jahre durchlaufen sind, Tabs sammeln und schließen. Ich finde das vor allem immer aus dem Grund interessant, weil an diesen Bahnen und Filmen insgesamt natürlich super viele sehr, sehr kreative KünstlerInnen und hochintelligente Ingenieure gearbeitet haben, deren Name und Impact man aber kaum kennt, weil immer nur dieses doofe Arschloch Walt Disney, der auch noch diese riesige Bronzestatue inmitten dieser Parks hat, da gewürdigt und erzählt wird. Und deswegen gucke ich da immer gerne nach Hintergrundinformationen. Wer sich mehr zu den Problematiken rund um die Person Walt Disney interessiert, seien hier zwei Too Many Taps-Folgen ans Herz gelegt. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in den Taps zum Disney-Streik und aber auch bei deinen Taps neulich zu der Schneewittchen-Real-Life-Action-Verfilmung. Aber heute soll es in erster Linie um die Bahn It's a Small World gehen, weil diese Bahn wirklich auf sämtlichen Leveln cursed ist. Also erstmal die Basics für alle, die diese Bahn noch nie gefahren sind oder jemals davon gehört haben. It's a Small World.
Zum Beispiel ich.
Zum Beispiel du. Du bist ja noch nie gefahren. Du weißt aber, wie es von außen aussieht wenigstens.
Ja.
Für alle anderen sei es nochmal kurz erklärt. It's a Small World ist eine Bahn, die nicht an irgendein Disney-Franchise gekoppelt ist. Also man trifft keine bekannten Figuren aus irgendwelchen Filmen. Stattdessen steigt man in so kleine Bötchen, die einen dann durch mehrere Hallen fahren, in der über 300 audio-animatronische Kinderpuppen sind.
Es ist eine Original-Bahn.
Ja, die verschiedene Kulturen sämtlicher Länder der Erde nachempfunden sind. Und diese Kinderpuppen, die mal nebenbei bemerkt, alle nicht blinzeln, trällern in vollkommener Harmonie, vor sich hin wackelnd, drehen sich im Kreis und singen diesen Song.
Song kenne ich. Das taucht auch immer mal wieder hier und da in so popkulturellen Referenzen auf.
Ja, genau. Dazu habe ich auch nachher noch ein paar gesammelt. Es geht um die Einigkeit der gesamten Menschheit.
Ja, it's a small world after all.
It's a small world.
Wird da eigentlich noch mehr gesungen textlich?
Ja, es gibt Strophen,
okay,
wo es auch darum geht, dass alle Hand in Hand für den Weltfrieden sind, weil die Welt am Ende ist ja kleiner, als man denkt.
Okay.
Der Song ist übrigens geschrieben von den Sherman Brothers, die sämtliche Filmmusik aus den frühen Disney-Jahren gemacht haben. Dschungelbuch, Winnie Pooh, Mary Poppins und so weiter. Und diese psychedelische Mischung aus Kinderchor und militärischer Marschmusik läuft jetzt während dieser gesamten Fahrt, wo man in seinem Bötchen sitzt.
Im Wasser ist man auch.
Im Wasser,
ja.
15 Minuten lang in Dauerschleife und macht einen, während man da so sitzt, langsam mürbe.
Das ist so Guantanamo-Foltermusik.
Wirklich. Und es ist halt wirklich einfach eine gruselige Atmosphäre.
Und bestimmt, da kommst du vielleicht noch zu, auch jetzt nicht unproblematische Darstellungen.
Genau, da sind wir jetzt.
Der Kulturen der Welt.
Bei den Puppen, die einem ja alle irgendwie mit ihren toten Augen anstarren, während sie diesen Song singen, die aussehen wie so Spielzeugpuppen. Also jetzt auch gar nicht irgendwie freundlich, cartoony, Disney-mäßig aufbereitet, sondern du kannst gerne mal nebenbei googeln.
Ich mache mal gerade hier
Bilder auf. Die sehen
wirklich
eher so aus wie so totere Versionen von Baby Born.
Ach, die sind ganz klein, ne?
Ganz klein, mini klein, das sind Kinderpuppen.
Ja.
Und dann reist man eben durch die Welt, durch China, durch andere Kulturen aus dem asiatischen Raum, afrikanische Kulturkreise, wie etwa aus Ägypten werden abgebildet, Lederhosen-Kinderpuppen aus Deutschland sind auch dabei, Cowboys, mexikanische Figuren mit Sombrero, also da wird wirklich alles in einen Topf geworfen und alles natürlich schön aus diesem altbackenen, kulturimperialistischen, leicht rassistischen
Unterton. Gut, das kann unser Phantasialand auch gut hier in Brühl bei Köln, da gibt's auch das Land Afrika, China, Mexiko und Alt-Berlin und Elfenland.
Und Steampunk.
Und Steampunk, ja.
Die großen Kulturen der Welt.
Genau.
Ja. So ähnlich ist es hier auch, wenngleich ich jetzt gelesen habe bei meiner Recherche, dass sie damals in den 60er Jahren wohl darauf geachtet haben, dass die unterschiedlichen Kulturen möglichst authentisch dargestellt werden. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, fühlt sich nicht so sehr danach an, wenn man da durchfährt.
Nee.
Das ist alles so ein bisschen eine sehr, sehr merkwürdige Atmosphäre, wenn man da durchfährt.
It's a small world after all. It's a small world after all. It's a small, small world.
Und dann nochmal. Und dann geht's wieder von vorne los. Von außen ist die Bahn natürlich auch designt und verkleidet. Sieht aus wie so weiße Kisten, gold verziert.
Ja,
und so eine Sonne, die sich so hin und her bewegt und auch so manisch lächelt. Also es ist wirklich alles so ein bisschen psychedelisch. Und ich muss sagen, das holt mich total ab.
Ja. Gibt es die Bahn in allen Parks?
Ja, die steht in allen großen Parks, in Kalifornien, in Orlando, in Tokio, Paris und Hongkong. Also sie ist ein alter Disneyland-Klassiker und ich habe mich jetzt natürlich auch dafür interessiert, wer hat daran mitgearbeitet und fand das sehr interessant, weil es da mal ausnahmsweise eine Frau war, die im Disney-Kosmos bei dieser Bahn den Hut auf hatte, weil die hatten ja eigentlich bei Disney nicht so viel inhaltlich mitzugestimmen, sondern durften höchstens mal in der Ink- und Paint-Abteilung, genau, bei dem Ausmalen der Bilder mitarbeiten. Und die Frau, die It's a Small World designt hat, heißt Mary Blair, eine der seltenen Ausnahmen von Frauen, die für Disney in höheren Positionen arbeiten durfte. Eine Illustratorin, die kannst du auch mal googeln, die hat nämlich ganz, ganz fantastische Illustrationen und Bilder gemalt.
Oh ja.
Sie war die Head-Designerin von eben dieser Bahn und war bekannt für ihr Gespür für Farben und simple Form und wurde da in dem Konzern sehr geschätzt. Und sie hat unter anderem auch Konzeptzeichnungen für Peter Pan, Alice im Wunderland und andere Filme entwickelt und da maßgeblich die Ästhetik von einigen Filmen mitgeprägt. Und Walt Disney hat Mary Blair für das Design dieser Bahn extra aus dem Ruhestand zurückgeholt, weil er so begeistert war von ihren Illustrationen, die war eigentlich schon in Rente, dass er gesagt hat, Mary Blair muss zurück, die muss It's a Small World designen. Also ihr merkt schon, ich bin tief eingestiegen in die Materie, teilweise so tief, dass ich mir Video-Essays angeguckt habe, in der Teile eben dieser Bahn mit der Philosophie von Platon begründet werden wollte. Das gibt's alles da draußen auf YouTube, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Jedenfalls bin ich scheinbar nicht der Einzige, der obsessed ist mit It's a Small World, weil die Bahn eben so off ist und irgendwie so merkwürdig und irgendwie auch nicht in diesen Park passt und trotzdem total geil und anziehend. Und
stimmt, die Ästhetik ist echt so, es ist so nicht dieses poppige, Disney-ige, was man aus den Filmen kennt,
ja,
sondern es hat eher so was, sagen wir mal, Disneyland ist Super RTL, dann ist It's a Small World Kika. Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist ein ganz anderer Vibe.
Es hat so ein bisschen so... Es wirkt alles so ein bisschen so gestrickt, holzig. Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll.
Ja, und tot und psychedelisch.
So voll
blick mir mal der Wahrheit ins Auge. Ja, ja. Ne, und dann diese gruseligen
und
Puppen.
Dead, ja.
Ne, diese gruseligen Puppen, die dann diesen nervtötenden Song immer und immer wiederholen, die gehen einem einfach nicht mehr aus dem Kopf, wenn man da mal drin gesessen hat. Und deswegen wurde It's a Small World auch in sämtlichen Fernsehshows und Filmen zitiert. Zum Beispiel bei Rick und Morty.
It's a
oder in der Muppet Show. Oder bei Family Guy.
It's a tiny, tiny world. It's a tiny, tiny
oder bei
world.
Mad TV. Oder in der Tim Burton Version von Charlie in die Schokoladenfabrik. Und natürlich die Simpsons dürfen auch nicht fehlen. Also scheinbar hauntet diese Bahn alle Leute, die sie mal betreten haben, sodass in sämtlicher Popkultur dieses Phänomen verarbeitet werden muss. Sogar in Disney-Filmen wie im König der Löwen wird selbst darauf referenziert, wie unerträglich dieser Song ist.
It's a small world after all.
No, no, anything but that.
Ja, bitte nur nicht dieser Song It's a Small World. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie kommt diese merkwürdige Bahn, die an kein Franchise gekoppelt ist, keine berühmte Disney-Figur darin hat, wie kommt die in diesen Park, beziehungsweise in diese ganzen Parks, weil der ist ja auf der ganzen Welt zu finden. Und dann habe ich dazu meine Tabs geöffnet. Was ich gefunden habe, war wirklich eine interessante Geschichte, weil diese Bahn ein geschäftlicher Geniestreich von Walt Disney war und ein extrem langwieriger Prozess, den ich jetzt mal arg verkürzt runterbreche, weil es wirklich ein ewiges Hin und Her ist in dieser Entstehung. Wer sich da für alle Details interessiert, dem sei gerne die Doku Imagineers auf Disney Plus ans Herz gelegt und sämtliche Video-Essays, da gibt es wirklich Stunden um Stunden an Material, da werdet ihr sicher schnell fündig, wenn ihr einfach das auf YouTube eingibt. Aber es war tatsächlich so, dass in der Zeit, in der It's a Small World entstanden ist, das erste Disneyland schon einige Jahre gab. Das wurde ja 1955 eröffnet und It's a Small World 1966. Da gab es also den Park schon gut 11 Jahre lang. Und es war so, dass Walt Disney in Disneyland ja regelmäßig technische Innovationen präsentieren wollte. Und die Herstellung von neuer Technologie ist natürlich extrem teuer und ein extrem langwieriger Prozess. Da müssen sehr, sehr viele sehr teuer bezahlte Leute über einen sehr, sehr langen Zeitraum bezahlt werden. Und dementsprechend hat Disney Geld gebraucht. Darum kam ihm ein Angebot sehr gelegen, und zwar von niemand Geringerem als Robert Moses. Den kannte ich bisher auch nicht. Robert Moses ist einer der berühmtesten Stadtplaner der Welt. Oh. Der hat mal kurz runtergebrochen New York geplant.
Okay.
Also der hat New York so geplant und gebaut, also ein sehr einflussreicher Mann. Und der sollte die Weltausstellung in New York 1964 und 1965 planen und betreuen. Also die Weltausstellung, wenn man die veranstalten muss, da ist ein bisschen Druck auf dem Kessel. Da muss man immer sich tolle Sachen einfallen lassen. Mhm. Weil da werden ja in der Regel so Sachen präsentiert wie
hier, Eiffelturm.
Der Eiffelturm, ein neues Telefon. Ja. Haben wir noch nie gesehen. Kaugummis, Weltneuheit. Ja. Oder eben der Eiffelturm, genau. Da muss man liefern, wenn man jetzt die Weltausstellung ausrichtet. Und deswegen dachte sich Robert Moses, es wäre doch genial und ideal, wenn Walt Disney, der doch eh diese Firma hat mit den verschiedenen Leuten, die an technischen Innovationen arbeiten, wenn man den jetzt beauftragen würde, Geld in die Hand gibt, damit er irgendwas baut, was man exklusiv bei dieser Weltausstellung sehen kann. Und mit dieser Anfrage kam er eben auf Walt Disney zu, und für den war es wiederum sehr lukrativ, weil er auf die Kosten von der Weltausstellung irgendwas bauen konnte, was er dann einfach nach der Weltausstellung abbauen konnte und seinen Park wieder aufbauen konnte. Das war eben diese Zusammenkunft, einfach erstmal diese Anfrage, könnt ihr irgendwas bauen, was bei dieser Weltausstellung
stattfindet? Und das war dann die Idee?
Ja.
Also das war die große Innovation?
Nicht die erste. Es ist sehr interessant, was da die Innovation ist. Das erzähle ich dir gleich. Es gab eigentlich nur eine Aufgabenstellung, irgendwas, was irgendwie innovativ ist, was man innerhalb von 10 Monaten fertigstellen kann. Mhm. Zum Vergleich, die Disneyland Geisterbahn, Haunted Mansion, an der haben diese mehr als 10 Jahre gearbeitet, bis die fertig war. Also 10 Monate war ein hohes Tempo.
Da musste schnell was fertig werden, was realisierbar war. Und thematisch checke ich jetzt auch dieses Kulturen der Welt-Ding wegen Weltausstellung.
Plötzlich macht alles Sinn,
Plötzlich
oder?
Plötzlich macht alles Sinn, aber ja, welche Innovation wirkt jetzt diese, der nervigste Song der Welt? Hier ist er.
Also es gab unterschiedliche Pitches, was man da bei dieser Weltausstellung machen könnte. Es war ein ewiges Hin und Her, verschiedene Attraktionen, auch mit verschiedenen Sponsoren, die rangezogen wurden, wieder abgesprungen sind. Und im Zuge dieser Ideenfindung ist zum Beispiel auch diese berühmte Animatronic-Version von Abraham Lincoln entstanden, die auch noch heute in verschiedenen Parks steht. Das war auch als Auftrag für eben diese Weltausstellung. Dann gab es nochmal die Idee, dass man zusammen mit dem Sponsor Ford eine Bahn bauen könnte, wo man mit einem Ford-Auto durch die Zeit reist, angefangen bei den Dinos und dann in der Zukunft landet. Alles wieder verworfen aus den unterschiedlichsten Gründen. Wie gesagt, da gibt es unendlich von Material. Bis sie sich schließlich mit dem Sponsor Pepsi darauf geeinigt haben, diese Reise um die Welt zu machen, die dann It's a Small World werden sollte. Und die Innovation, also was das Neue daran war, war der Wassermagnetismus. Denn
dass man mit dem Bötchen fahren konnte.
Ja, es gab bisher nur Wildwasserbahnen, und da ist die Technik ja darin begründet, dass man selber mit dem Boot einen Berg runterfährt und dann selber durch den Anschwung das Wasser treiben lässt, wodurch die anderen Boote wieder angeschoben werden. Ach. Und It's a Small World war eben die erste Bahn, wo man gleichförmig im Wasser fahren kann, weil der Wasserfluss durch Pumpen betrieben wurde. Neu.
Wahnsinn.
Genial. Okay. Das war wohl wild damals. So wild, dass sämtliche Disney-MitarbeiterInnen wohl vorher gesagt haben, never schaffen wir das in 10 Monaten. Aber Walt Disney hat es einfach entschieden, hat gesagt, doch, wir machen das jetzt. Das ist jetzt der Auftrag, weil wir kriegen da so viel Geld, dass wir damit sämtliche andere Ideen, die wir für unseren Park haben, realisieren können.
Okay.
Und diese Bahn, It's a Small World, wurde dann eben das erste Mal in New York aufgebaut und war ein huge Erfolg. Die Leute waren aus dem Häuschen.
Okay.
Ja, da stand die dann eben über ein Jahr, und danach haben sie die Bahn eingepackt und dann gedacht, ja, wohin jetzt damit? Stellen wir die in Disneyland wieder auf. Und im März 1966, übrigens das Jahr, in dem Walt Disney dann im Dezember verstorben ist, wurde dann It's a Small World aufgebaut und wurde Walt Disneys letztes großes Projekt.
Bis heute spukt sein Geist da drin.
Bis heute spukt sein Geist da drin, und das ist quasi seine letzte Message, die er gegeben hat.
It's a small world after all.
Und das ist der Grund, warum diese super creepy cursed Kinderpuppen-Bötchenfahrt bis heute mit ihren rassistischen Untertönen in diesen Parks
und keiner traut sich, die abzureißen.
Ja, weil die eben so iconic ist. Letztes Projekt von Disney und so weiter. Und eben so vielfach zitiert.
Warum das jetzt so gruselig sein muss, weiß immer noch keiner.
Es weiß keiner
da ist so viel, richtig. Ich glaube, so viel Zeit in diesen Wassermagnetismus geflossen. Da war man dann inhaltlich und musikalisch nicht mehr, hatte man nicht mehr so eine Power, nicht mehr so eine Brainpower übrig.
Ich muss ja wirklich sagen, es ist ja diese Faszination. Es ist auf eine Art gruselig, aber es zieht einen auch total in seinen Bann, wenn man da mal drin gesessen hat.
Also
oder
jetzt,
weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige.
Wenn das wieder offen hat, dann fahren wir da da nochmal vorbei.
Auf jeden Fall. Und damit schließe ich, wie Platon schon gesagt hat, meine Tabs.
So hat er das gesagt.
So in etwa.
Es ist mal wieder spät, wir sind mal wieder müde. Wir kommen aber wieder mit neuen Themen und neuen Tabs. Und wenn ihr da Input habt, sagen wir mal angenommen, ihr habt auch was, was euch beschäftigt, da sind auch Tabs offen, dann könnt ihr uns sie jederzeit schicken, zum Beispiel per Mail an toomanytabs@ndr.de.
Ja, oder aber an unsere Socials, da heißt du ja @karowops und ich @miguelraus. Da könnt ihr uns jederzeit
so
anchatten.
Genau.
Gebt dem Podcast doch gerne 5 Sterne, eine gute Bewertung, vielleicht mal einen Kommentar hier da lassen, vielleicht passiert euch das ja mal, da freuen wir uns auch immer.
Und jetzt gibt's noch eine Cross-Promo.
Macht es doch auf Simlisch. Ja, Leute, ihr wisst ja von uns, wir sind große Tierfans hier bei Too Many Tabs und deswegen empfehlen wir euch heute auch einen Tierpodcast und zwar Wild Crimes. Das ist tatsächlich ein True Crime Podcast aus der Tierwelt.
Wahre Verbrechen von und an Tieren.
Und für Tiere.
In der neuen Staffel geht es um Siegfried und Roy und die berühmte Tigerattacke mitten auf der Bühne in Las Vegas. Warum hat der Tiger zugebissen? War es wirklich ein Unfall? Wild Crimes folgt den Spuren hinter die Kulissen von Las Vegas, spricht mit ZeugInnen, die bisher geschwiegen haben und überprüft die Theorien, die die beiden Magier mit ihren Aussagen selbst in die Welt gesetzt haben. Hört doch mal rein, Wild Crimes verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Bubade Gliebschklatsch.
Passt nicht! Passt nicht! Passt! Tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs.